und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Podcast Wer's glaubt. Und zum ersten Mal, ich bin sehr geehrt, zum ersten Mal ist das S in der Gruppe vertreten. Und zwar Schierling, der in Zukunft Mike genannt werden wird in der Runde, so wie auch alle anderen mit ihrem Vornamen. Ja, Wiebe, Enz, Resch, Schierling. Dafür steht das W-E-R-S. Und Mike, schön, dass du da bist.
Danke.
Schön, dass du endlich dabei bist in dieser seltsamen und aufregenden und auf der anderen Seite irgendwie auch befremdlichen Zeit. Wir werden diesmal vielleicht ein bisschen anderes Klangerlebnis wieder liefern als das letzte Mal, wo Daniel ganze Arbeit geleistet hat. Vielen Dank, Daniel. Einfach aufgrund der aktuellen Situation und des Kontaktverbots und was auch immer, können wir nicht wie gewohnt aufnehmen, aber wir sind stets bemüht, mit jeder Episode uns zu verbessern, wie ihr auch gemerkt habt. Wir haben auch Startmusik, ja, und einen Abklang. Das ist hoffentlich vielen aufgefallen. Wem es nicht aufgefallen ist, der darf sich gerne auch unsere letzte Episode anhören. Ist die Party jetzt zu Ende, Teil 1 und Teil 2. Immer noch sehr aktuell, also wer Freude daran hat, darf sich das auf den Plattformen, auf denen wir sind, gerne anhören. Spotify, iTunes und auch über den Link bei Anchor sind wir zu finden.
Und immer gerne mit Bewertung.
Gerne mit Bewertung bei iTunes, ja, Bewertung mit auch einer geschriebenen Bewertung, das hilft sehr, dass Leute fragen sich immer, wofür soll ich das denn bewerten? Es geht einfach darum, Leute, die ähnliche Podcasts hören, zu ähnlichen Kategorien und Themen, die bekommen die dann vorgeschlagen. Und es wäre doch schön, wenn wir in jemandens Liste auftauchen und er dann so zu dieser Podcast kommt. Was wir uns heute vorgenommen haben, ist eine Reflexion und einfach so eine Zusammenführung von Gedanken, die wir haben zu der aktuellen Situation, aber speziell in Bezug auf den Ausfall der Gottesdienste und der Versammlungen in den Gemeinden in ganz Deutschland. Es ist jetzt die dritte Woche gewesen, der dritte Sonntag, an dem sich in ganz Deutschland Gemeinden, die üblicherweise sonntags zum Gottesdienst zusammenkommen, nicht versammeln durften. Und wir sind stehen kurz vor dem Osterfest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und allen ist bewusst, dass das Osterfest dieses Jahr stattfinden wird ohne eine Versammlung als Kirchengemeinde. Und sicherlich ist vielen über die letzten Wochen schon der Gedanke gekommen oder viele Gedanken gekommen und viele Dinge eingefallen, die er jetzt schon sehnlichst vermisst. Deswegen möchte ich mit der Frage starten, was vermisst ihr, die Herren hier in der Runde, am meisten bis zu diesem Zeitpunkt, jetzt in dieser vierten Woche, wo wir uns schon nicht als Gemeinde versammeln?
Ich bin dafür, dass Mike anfängt.
Ja? Ja, ja. Warum bloß?
Ja, warum bloß? Dann darf sich jetzt jeder seine eigenen Gedanken machen.
Ja, ich kann sehr gerne anfangen. Zunächst, genau, ich freue mich auch endlich mal dabei zu sein. Ja. Bei der Testaufnahme war ich ja da, aber dann bin ich ausgefallen.
Oh, jetzt machst du die Leute aber neugierig. Irgendwann werden wir die Testaufnahme. Genau. Lost Podcast. Mhm.
Und ich werde ganz kurz erläutern, warum ich ausgefallen bin, weil das tatsächlich ein wesentlicher Aspekt ist, was ich vermisse.
Das ist super.
Und zwar bin ich Vater geworden, was etwas sehr Schönes ist, etwas sehr Erfreuliches. Jedoch musste mein kleiner Sohn dann auf die Intensivstation und hat einiges durchmachen müssen mit voller Beatmung, Medikamenten, sonst was alles. Und dann sind wir verlegt worden und dann ging es erstmal in der Kinderklinik darum, Essen zu lernen und so weiter. Also war alles gar keine so leichte Zeit und vor allem in dieser Zeit mit dem ganzen Corona.
China-Virus.
Ja, mit dem China-Virus, genau.
Bitte auf den richtigen Fachtermin.
ich werde mich bemühen. Gerade aufgrund auch dieser Situation war es dann auch eine Herausforderung, da wir teilweise oder in der Amsterdamer Straße dann immer nur 1 Cent zum Kind durften. Also meine Frau, ja genau, entweder saß meine Frau dann bei den Kleinen, ich war so lange dann im Auto, im Parkplatz, musste dort warten. Und dann konnten wir uns mal abwechseln. Und ich durfte nur einmal am Tag rein. Also einmal rein, wenn ich drin war und rausgegangen bin, durfte ich nicht nochmal rein. Also das ist schon richtig heftig gewesen. Eine sehr herausfordernde Zeit, wo man gerade auch ja den Glauben sehr schätzt. Und auch die Versammlungen. Mir fehlt das tatsächlich sehr, diesen persönlichen Kontakt mit Christen zu haben, die einen auch ermutigen in so einer Phase, weil das findet durchgehend statt, gerade in Versammlungen. Man sitzt in den Bänken, man unterhält sich vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst. Die Menschen fragen, wie es einem geht. Und wenn man das miteinander teilt, weiß man, die Menschen beten für einen und die geben einen Mut, ermutigende Sprüche mit oder sonst etwas. Und das hat mir enorm gefehlt, das mitzubekommen. Natürlich kann man das auch per WhatsApp und so weiter als Gebetsanliegen weitergeben, aber das ist bei weitem nicht das Gleiche. Genau, dieser Aspekt wäre so von mir aus das, was mir am meisten fehlt an diesen ja, physischen Zusammenkünften.
Ja, also da kann ich eigentlich fast nur zustimmen. Also beziehungsweise fast so unterschreiben, weil gut, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt eine harte Zeit durchgemacht habe, nichtsdestotrotz ist gerade dieser persönliche Austausch mit Menschen, die einen verstehen und die diese gleiche Grundlage haben, die füreinander beten können und so weiter. Dieser persönliche Austausch fehlt schon, weil so gerade wenn dann auch die Jugend oder so ausfällt, man sich nicht mehr einfach so trifft mit jedem oder mit allen möglichen Leuten, mit denen man sonst irgendwas zusammen unternimmt, und man nicht mehr einfach so teilen kann, was los ist. Und das fehlt auf jeden Fall. Also das ist wahrscheinlich auch der Aspekt, den ich mit am meisten vermisse. Der nächste Aspekt ist tatsächlich einer, den Didi wahrscheinlich sehr gut unterschreiben wird und Igor sicherlich auch, die gemeinsame Musik. Also ich war jetzt zweimal an der Musik im Livestream beteiligt. War es schon dreimal, ich weiß es nicht. Und es ist so ein anderes Gefühl. Es fehlt einfach die ganze Gemeinde, so diese Einheit, die dahinter steht, wenn man wirklich zur Ehre Gottes Loblieder singt oder verschiedene Lieder mit guten Inhalten. Das ist eine Sache, die einfach fehlt. Und wir saßen als Familie zu Hause und haben dann auch mitgesungen, als ganze Familie mit dem, was quasi aus dem Bildschirm kam mit der Anleitung. Allerdings ist das nicht dasselbe. Das fehlt. Mhm.
Das, was da fehlt, um das vielleicht noch so ein bisschen zu konkretisieren, also so geht's mir, gerade wenn wir zusammen im Saal sind mit der ganzen Gemeinde, es ist eine ganz, ganz spezielle Energie, die da stattfindet. Und die spürst du, die nimmst du auf und die findet einfach statt, wenn man, wir sind ja teilweise dann 400, 500, 600 Leute in einem Raum, ja. Okay, sagen wir mal, 400 davon oder 300 singen mit und die anderen hören sich das an, aber das ist so eine ganz bestimmte Energie und die kriegst du nicht rübergebracht, die kriegst du nicht imitiert mit Livestream. Es sind die gleichen Lieder, ja, und der Inhalt und Text ist auch der gleiche und die Bedeutung ist auch die gleiche, aber die Szene ist nicht das gleiche. Und ich hoffe ganz stark, dass wir bald wieder dahin zurückkommen, dass wir wieder miteinander singen können. Mhm. Und uns gegenseitig dabei in die Augen schauen können und wieder zueinander singen können. Mhm. Wobei ich sehr froh und dankbar bin für die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, was zwar Krücken sind, aber die sind auf jeden Fall alle mal besser, als dass wir gar nichts hätten. Ja? Mhm.
Ja.
Weil für alle, die nicht wissen, wie das funktioniert oder wie wir das machen, wir machen Livestream-Gottesdienste hier bei uns im Saal. Die Leute zu Hause an den Bildschirmen bekommen dann den Text angezeigt und sie hören die Musik, sie hören den Vorsänger und können dann mitsingen, jeder zu Hause da, wo er ist. Es findet ein gemeinsames Singen statt, aber wir sehen uns nicht und wir hören uns nicht. Das ist der große Unterschied.
Ja. Daniel, du sagtest jetzt vor allem, Didi und Igor würden das unterschreiben. Ich als, ja, Nicht-Musiker, mir fehlt es tatsächlich auch. Also muss ich so sagen.
Das ist ja ein Ding.
Ja, es ist so. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht gedacht, weil ich ab und zu mal mir auch denke, mir würde nichts fehlen, wenn die Musik weg wäre aus dem Gottesdienst oder aus der Jugendstunde oder sonst was.
Ja. Ja. Dann haben sich zu viele Reformatoren gedacht, ne?
Ja, aber da muss ich schon sagen, das fehlt mir tatsächlich auch.
Ja, also der Diddy hat die Energie im Raum angesprochen. Und es ist in der Tat so, dass alles, was physisch, was sich physisch abspielt, ja, im Raum, mit dem Körper, was aber etwas Geistiges ausdrücken will, ist wichtig. Ja. Und ich habe das gemerkt am letzten Sonntag. Ich habe nämlich im Anschluss an den Gottesdienst eine Kurzbotschaft aufgenommen, ja, die jetzt dann bei einem der künftigen Livestreams dann zugeschaltet wird, damit man einfach erstens mal nur eine begrenzte Anzahl von Personen im Raum hat während des Livestreams. Und zweitens auch, damit der Gottesdienst ein bisschen wieder auch länger wird, an, wie jetzt, ich glaube, was haben wir, 70 Minuten haben wir.
Momente mal so, genau,
damit er dann wieder ein bisschen so an die übliche Länge herankommt. Und dann man zwei Botschaften hat und ich habe dann diese Botschaft aufgezeichnet und das war ja befremdlich in dem Sinne, dass natürlich man kommt zum ersten Mal, ich kam zum ersten Mal in das Gemeindehaus rein und die vorderen Bänke sind alle weg und die Kamera steht dort und es ist halt ziemlich studiummäßig. Mhm. Das ist schon, es ist einfach, es wird einem nochmal klar, in was für eine Situation wir alle stecken. Ja, klar, man merkt es zu Hause, man merkt es in den Geschäften, man merkt es im ganzen öffentlichen Leben und man merkt es auf der gesamten Welt durch den Fernseher, aber man merkt es dann auch in seiner eigenen Kirche und dann denkst du dir, okay, ja, so ist es. Und dann aber da am Redepult zu stehen und in die Kamera zu sprechen, ist für auch jemanden wie mich, der grundsätzlich sehr, sehr gerne zu Leuten redet, auch zu einer großen Menge, wo ich das wirklich gerne mache, aber vor allem auch gerne mache, weil man mit Leuten interagieren kann, also weil man die Leute ansehen kann, weil man, wie du sagtest, eine Energie im Raum hat und man verspürt, man bekommt also eine Rückmeldung von bestimmten Leuten über ja die sei es die Reaktion auf den Gesichtern, aber es geht nicht wirklich darum, sondern es geht tatsächlich um dieses schwer Sichtbare, was zwischen Publikum und Person, die vorne steht, passiert. Und das geht den Sängern vielleicht noch mehr so, weil bei der Musik natürlich sehr viel mehr nicht Ausgesprochenes transportiert wird. Aber mir geht es schon so bei den Dingen, die ich sage und auch, sag ich mal, die Art und Weise, wie ich die sage und wie ich die betone, in eine Kamera zu reden, ist schon etwas anderes. Allein die Gestik ist schon anders. Das habe ich dann auch während dem Reden festgestellt, dass die Gestik anders ist. Und ich habe dann auch aufgehört und bin runtergegangen von der Bühne und sagte dann, okay, allzu häufig möchte ich das aber nicht machen.
Ja. Was ja in unserem speziellen Fall ganz interessant ist, wir sind ja schon lange in dieser Gemeinde.
Ja, ja.
Wir kennen uns alle gegenseitig.
Ja.
Und es ist eine sehr spezielle und ungewohnte Situation,
ja,
aber wir kennen unsere, du hast gerade Publikum, wir sagen ja einfach mal Publikum.
Ja, 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 ja.
Man kennt sein Publikum.
Ja, ja.
Man weiß ungefähr, wie sie was aufnehmen von dem, ja, was man wie tut.
Ja, es ist, guck mal, wenn, um das auch noch aufzugreifen mit dem, was ich sagte, es war alles, was physisch ist, ist wichtig. Nimm den Raum, nimm den Gemeinderaum und deine Stimme redet in den Saal und klar, die wird verstärkt über das Mikrofon und über den Lautsprecher, klar. Und dennoch, wenn du vorne stehst vor Leuten, du redest auf eine Art und Weise, trotz des Mikrofons, also zumindest ich tue das, ich betone bestimmte Dinge und vielleicht werde ich lauter bei bestimmten Dingen, weil ich weiß, ich rede da gerade zu den Menschen, die da unten sitzen. So, bei der Aufnahme habe ich dieses Mikrofon an der, also das Headset an und ich weiß, ich brauche gar nicht so laut reden, dass mich die Kameraleute, die im Raum stehen, verstehen, weil es läuft alles über die Aufnahme. So, und mir hört ja in dem Moment gerade niemand zu, ja, sondern das ist eine Aufnahme, die läuft. Das heißt, auch da geht von meiner Seite, wenn man so will, ein Teil der des des Lebens, der Botschaft gewissermaßen verloren, tatsächlich. Das ist aber vielleicht auch eine individuelle Sache, das hat also vielleicht auch mit mir selber zu tun. Ja, weil ich das gerne so mache. Es gibt sicherlich Leute, die haben sich auch vielleicht daran gewöhnt und sich angepasst, daran Botschaften aufzuzeichnen, und denen gelingt das ganz gut. Nur wenn wir hier schon darüber reden, dass was man so vermisst und was einem fehlt, ja, dann ist das in der Tat etwas, was mir besonders fehlt.
Das ging mir ziemlich genauso. Also vor allem fand ich es dann auch echt schwer, also zumindest am Anfang, die ganze Zeit in die Kamera überhaupt zu gucken. Mhm. Weil man ist es so gewohnt, dass man mit den Augen hin und her geht, dass man so ein bisschen schaut, wie nehmen die Leute das wahr. Aber da geht es ja gerade darum, dass du wirklich die ganze Zeit in die Kamera guckst. Mhm. Weil ansonsten sieht es ziemlich merkwürdig aus, yeah, vor den Bildschirmen. Und das ist gar nicht so einfach. So, und da merkt man das einfach, da wird es einem nochmal richtig bewusst, du bekommst einfach kein direktes Feedback, mhm, sondern du machst einfach und hoffst einfach, dass das so ankommt, wie es ankommt.
Ja, es war jetzt ja am Sonntag auch so, Andreas Schellenberg sagte es auch dann, dass er die Anmoderation dreimal gemacht hatte, weil die Technik lief nicht an. Mhm. Und so war eine Viertelstunde später oder 10 Minuten später, gingen wir dann live. Ne? Was ich damit sagen will, du machst etwas, du könntest es jederzeit stoppen,
ja,
eine Pause machen und dann wieder weitermachen.
Ja.
Es ist nicht wie ein einzelner Guss eines Gottesdienstes,
ja, ja,
sondern es ist wie so,
ja,
Gottesdienst produzieren.
Ja, weißt, ja, du? Ja. Ich habe dreimal neu angefangen. In der ersten Minute aber, ne? Also nicht kurz vorm Ende.
Ja, okay, das ist natürlich Luxus, da du vorher aufgenommen hast.
Genau.
Ja, wenn wir dann einmal live waren, dann waren wir live.
Da war ich live.
Das ist schon klar, aber trotzdem ist es irgendwie produzieren, anstatt Gottesdienst feiern.
Ja.
Zumindest für diejenigen, die ihn durchführen. Ne?
Ja. Mhm. Ja. Ja, vielleicht kurz an die Leute, die zuhören und sich fragen, was wir da über Bühne und Energie und so weiter reden. Weil für Menschen, die nicht gerne auf der Bühne stehen, klingt das fremd. Man muss aber sagen, Menschen, die kein Problem haben, vorne zu stehen und die es gern machen, leben davon, dass sie, wenn man so will, ich erkläre das Leuten, die mir sagen, sie haben Angst, irgendwie vorne zu stehen, immer so, dass du bist aufgeregt, weil das Publikum auf dich schaut. Und ich sag, die Person, die gerne da vorne steht, die überträgt diese Aufgeregtheit auf das Publikum. Das heißt, du bist derjenige, der vorne das Kommando angibt und sorgst dafür, dass die Leute, die unten sind, aufgeregt sind. So, und wenn du das lange machst, dann merkst du irgendwann, das funktioniert. Weil du kannst in den Leuten etwas, nicht in allen, es gibt Leute, die sitzen nur da und sind. Ne?
Ja, du musst schon die Aufmerksamkeit haben.
Genau, du musst die Aufmerksamkeit haben und dann versteht man vielleicht so ein bisschen was. Weil es ist tatsächlich klar, wenn man denkt, okay, wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich aufgeregt, was hat das jetzt mit Energie und Interaktion zu tun? Das ist aber Mentalitätssache, da sind wir alle unterschiedlich geschaffen. Lass uns vielleicht mal zu dem Punkt gehen und wirklich darüber uns mal, jetzt, wenn wir schon in dieser Situation gezwungen worden sind aufgrund der Weltlage und jetzt schon einige Wochen mit der Situation leben, dass wir uns nicht versammeln können und das auf absehbare Zeit so bleiben wird, denn man darf nicht vergessen, wenn wir hier eine Versammlung von über 500 Leuten haben und in vielen Gemeindehäusern auch ähnlich, also bis an die Tausende vielleicht, sich zusammenkommen, selbst wenn die Auflagen gelockert werden, erscheint es mir fraglich, dass Großversammlungen von sag ich mal, Hunderten von Leuten, 500 von Leuten dann direkt auch wieder erlaubt sind. Also wir sollten wohl oder übel davon ausgehen, dass das auch noch einige Zeit so bleibt, wie es jetzt ist. Und vielleicht ist es hilfreich für die Zukunft, sich darüber Gedanken zu machen, wo jetzt denn der Wert dieser physischen Zusammenkünfte wirklich ist. Ja, wir haben jetzt darüber geredet, was wir so ganz individuell, ganz persönlich vermissen. Aber was genau ist nicht möglich, wie es sonst möglich ist. Wir haben den Gesang ja angesprochen, ja, der gemeinsame Gesang, können wir gerne auch noch drauf eingehen. Ich denke, das gemeinsame Gebet ist auch ein Faktor. Ja. Warum ist das eigentlich so in der in der Gruppe auch? Warum hat das eine Wichtigkeit? Und welche sozialen und vielleicht auch speziellen sozialen Aspekte und welche speziellen Gottesdiensthandlungen sind jetzt auch in dem Rahmen, in dem wir den Gottesdienst so durchführen wie jetzt, nicht möglich?
Wenn wir Gottesdienst feiern, finden ja verschiedene Sachen statt. Und vieles davon ist ja Information. Also, wenn ich jetzt eine Predigt mache, dann habe ich einen Text, ich rede, ich gebe Informationen. Allein die Tatsache geht über Livestream. Ich habe den Sender, ich habe den Empfänger zu Hause. Allein die Tatsache. Aber Gottesdienst feiern, da geht es ja nicht nur um Information. Sonst könnte man jedem zu Hause auch den Text der Predigt zuschicken.
Yeah.
Ne? Man könnte auch die Lieder zuschicken oder sagen, hier, die und die YouTube-Clips und die hätten wir heute gesungen. Ne? Das ist ja nicht die reine Informationsübertragung, sondern es ist diese Kombination zwischen Begegnung untereinander und Information. Die Information ist ein sehr abstrakter Begriff in dem Fall. Das ist dann Ermutigung, Nachfragen, Interesse, Beileid, Mitleid, Freude, dieses Ganze, was da, das kann man alles irgendwie übertragen, rein die Information, aber die Begegnung, die kannst du nicht imitieren.
Also du kannst den Code übertragen. Richtig. Was in den Worten kodiert ist oder in den Buchstaben, das kannst du Leuten über Medien zuschicken, aber der fehlt offensichtlich.
Und das ist eine ganz spannende Sache für die Leute, die auch vor dieser Situation immer den Eindruck hatten, wozu soll ich da hingehen? Sonntagmorgens oder Sonntagabends oder was auch immer. Wozu soll ich überhaupt da hingehen? Predigten finde ich auch so und so genug.
Aber also, hier merkt man es. Ich finde, dass ein Vers aus der Bibel relativ interessant oder der ziemlich viel dazu zu sagen hat, denke ich, wo Jesus nämlich sagt, dass die Menschen in der Welt uns an der Liebe zueinander erkennen sollen. Und gerade in der Zeit, wo man halt physisch voneinander Abstand nehmen muss, zwingendermaßen, klar kann man auch so irgendwie Liebe ausdrücken. Zueinander, diese Nächstenliebe kann man auch so zueinander ausdrücken, auf digitalem Wege, wie auch immer, oder auch ganz auf ganz praktischem Wege füreinander einkaufen zu gehen oder so für ältere Leute, die jetzt nicht unbedingt dann auf die Straße sollten. Diese Art von Sachen funktionieren noch, aber vieles hängt doch wirklich damit zusammen, dass man sich physisch trifft, dass man diese Liebe untereinander austauschen kann. Oder diese geschwisterliche Liebe, wenn man das mal so ausdrücken soll, weil das ja irgendwo das ist, was wir aus der Bibel so lernen, wie es sein sollte. Und ich denke, das ist ein großer Aspekt, der einfach schwer zu übertragen ist auf die aktuelle, oder beziehungsweise den du schwer so umsetzen kannst über das Digitale.
Ja. Ja, Mike, in eurer Situation zum Beispiel, also du hattest das vorhin schon angesprochen, ich denke mal, ihr habt auch so einiges an Interesse und Anteilnahme für eure Situation bekommen, wahrscheinlich digital.
Genau.
Aber es wäre ja unter normalen Umständen, hätte das ja ganz anders ausgesehen.
Ganz genau.
Du wärst wahrscheinlich auch jeden Sonntag nach vorne gekommen und hättest gesagt, bitte beten und so weiter.
Nehme ich auch an. Also, je nachdem. Ich habe jetzt auch jetzt keine Kurzbotschaft, sondern ich habe ein Zeugnis oder ein Erlebnis oder Führung mit Gott aufgenommen, was jetzt auch morgen wahrscheinlich gezeigt wird. Hätte ich mir nie gedacht, dass ich der Gemeinde so mitteilen werde, dass ich Vater geworden bin. Also man träumt, oder was heißt träumt, oder diese Vorstellung ist ja schon richtig cool, oder ich habe darauf hingefiebert, nach vorne zu gehen und den Menschen ins Gesicht zu gucken, weil wir haben eine Gemeinde und das ist auch das mit der Liebe. Man sieht, wie sich die Geschwister im Glauben mitfreuen für einen. Und wenn du dann sagst, ich habe ein Kind bekommen und die Menschen strahlen und freuen sich so, das ist komplett ausgeblieben. Ne? Also total. Deswegen, also dieses Digitale, das war schon da, auch Nachfragen und so, aber das ersetzt in keinster Weise diesen physischen Kontakt.
Aber hier, das ist eine total interessante Sache, gerade dieses nach vorne gehen und unser Kind geboren, ne, zum Beispiel. für uns ist das ja schon fast Tradition. Wir kennen das schon seit zig Jahren und wir haben sogar Gottesdienste gehabt, da waren 3 oder 4 Männer vorne, jeweils. Ja. Ne?
Nee, worauf ich. Wir haben sogar auch schon Männer gehabt, die haben den Namen vom Kind vergessen vorne.
Aber das war die Aufregung, von der wir vorhin gesprochen
haben. Ja, gut, meine Freunde sagen mir auch immer wieder, das war die Aufregung. Und ich sage immer, you never know. Vielleicht hat er wirklich vergessen. Ja? Nie erfahren, also, das ist zum Beispiel eine schöne Ausrede. Blackout, übrigens, ne? Blackout existiert nicht, damit es alle wissen. Ja, Blackout, ne, diese Ausrede, ich habe einen Blackout, existiert nicht. Einfach nur ausgedacht von faulen Leuten, die ich gelernt habe. Ich habe einen Blackout.
Aber sie funktionieren.
Doesn't happen.
Aber, ja. Aber das können die auch nicht unterscheiden.
Ich weiß, aber ich vertrete die Theorie und erzähle, Blackout existiert nicht.
Okay, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, wir kennen das. Und manchmal so denkt man so, oh ja, da kommt wieder einer. Aber was das eigentlich für einen Wert hat, ja, du sagst, du hast dich darauf gefreut, da nach vorne gehen zu können, wenn es denn dann soweit ist, und den Leuten das zu sagen, meiner Gemeinde das zu sagen, und zu merken, dass mindestens mal ein Großteil sich dafür interessiert und sich mitfreut. Ja. Und an viele solche Kleinigkeiten merken wir jetzt, wo der eigentliche Wert liegt, wo wir vorher doch so ziemlich in einem Trott gefangen waren, und wir haben die Dinge nicht mehr wahrgenommen.
Viel zu viel für selbstverständlich genommen. Mhm. Das stimmt schon. Wobei, es gibt ja auch den Vers in der Bibel, ihr sollt die Gemeinde nicht verlassen oder die Versammlung nicht verlassen. Da muss ich jetzt auch drüber nachdenken mit dem physischen Kontakt. Das meiste, wenn man sich das Alte Testament anguckt, auch das Neue Testament, die Gebote, die Gott gibt, die sind ja nie aus dem Ärmel geschüttelt, einfach nur so aus Spaß. Mhm. Die haben ja immer auch irgendeine Bedeutung.
Ja.
Und ich glaube auch schon, dass, weil der Mensch ist als soziales Wesen geschaffen, ich habe mir das auch vorhin ein bisschen recherchiert, es ist tatsächlich so, dass Studien das ergeben haben, dass wenn du keine sozialen Kontakte hast, also kein funktionierendes soziales Umfeld, das ist beeinträchtigt deine Gesundheit so, als würdest du 15 Zigaretten am Tag rauchen.
Mhm. Das haben, das ist auch ungesund.
Das, ja, das ist auch ungesund. Yeah. Das haben einige Studien ja so mit bewiesen oder ergeben zumindest. Ja. Inwiefern das dann alles auch statistisch richtig ausgewertet ist, weiß ich natürlich nicht. Aber da sieht man, der Mensch ist dieses soziale Wesen und er braucht das. Und vor allem wir als Christen, wir brauchen diese Gemeinschaft untereinander, auch diese Selbstverständlichkeiten, die dann eben selbstverständlich werden, was dann natürlich sehr schade ist.
Ja, ich glaube, wir sind als Christen sind wir da sehr ein bisschen vorsichtig, weil wir nicht direkt sagen wollen, hör zu, du musst bestimmte Dinge einfach tun, damit dein Glaube nicht Schaden nimmt. Weil wir haben doch diese, wie soll man sagen, etwas idealisierte Perspektive, das zu sagen, nein, wir haben ja diese Beziehung zu Jesus und die ist rein und daraus tun wir Dienste, daraus. Aber ganz so einseitig ist es ja nicht. Und das ist das, was die Juden zum Beispiel, wo die ehrlicher sind und auch sehr gut, besser verstehen als wir, oder vielleicht verstehen, doch, ich würde sagen, die verstehen es besser, weil die auch länger dabei sind. Ja, wo die haben viele Rituale, viele Dinge, die sie tun, und sagen auch offen, wir tun diese Dinge, damit wir Gott näher kommen. So, jetzt kann man darüber diskutieren, Religion, bla bla bla, du tust was für den Glauben, das ist nicht die Diskussion. Die Diskussion ist, ich habe eine Übung im Leben, die mich in die Position bringt, dass ich, sagen wir mal vereinfacht, eine bestimmte Emotion empfinde, sagen wir Gott gegenüber. Mhm. Ja, sprich, es mag sein, dass ich mich an 4 von 7 Tagen in der Woche keinen Bock darauf habe. Aber weil ich es 7 Tage die Woche mache, habe ich nach 7 Tagen den Wert erkannt, warum ich es mache. Sprich, ich tue etwas nicht, weil ich schon motiviert bin, sondern ich tue etwas, um motiviert zu werden, es weiter zu tun. Mhm. Ja? Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die wir jetzt, die ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch deutlich besser verstehen werde, weil erstens natürlich die Verlusterfahrung jetzt, ja, also dieses, was Älteren immer in der Gemeinde auch immer für sie selbstverständlich war, dafür zu danken, dass wir uns versammeln dürfen und dass es erlaubt ist, und wir verstehen jetzt auch, was es heißt, Gott sei Dank nicht aus Verfolgung, ja, weil, sondern zum Selbstschutz, obwohl es von der Regierung angeordnet ist, aber aus mit lauteren Motiven und nicht aufgrund von Verfolgung. Aber dennoch ist es ja verboten. Also sprich, wir wollen ja alle, aber wir können nicht und sind aber einverstanden damit, dass wir halt nicht sollen.
Wie oft hat unser Senior-Pastor dafür gedankt? Entweder im Gebet oder in der Begrüßung. Und wie oft hat man gedacht, ja gut, kann man so sagen, stimmt auch so, aber betrifft einen irgendwie nicht so. Ne? So richtig. Und das ist die Sache, die Situation, die wir jetzt haben, die kann man halt nicht imitieren. Das ist so, wie wir beim letzten Mal von der Leiterfahrung gesprochen haben. Du kannst auch die Leiterfahrung nicht imitieren. Nee. Und
ich das theoretisch wissen.
Genau. Aber ich hab diesen Gedanken schon gehabt. Ist es nicht möglich, das, was du zum Beispiel aus Leiterfahrung oder Entbehrung lernen würdest, ohne Leid und ohne Entbehrung zu lernen? Ja. Da muss es doch was geben, habe ich mir gedacht. Aber anscheinend ist das nicht so. Wir sind dazu nicht in der Lage.
Ja.
Und in der Hinsicht ist die Situation ein Geschenk.
Ich denke, das ist ein guter Punkt, wo wir tatsächlich weitergehen können und uns ein bisschen darüber unterhalten, was uns diese Situation eben jetzt auch tatsächlich bringt. Weil wir haben jetzt viel darüber geredet, was fehlt. Aber wir haben jetzt schon angefangen, den Bogen dahin zu schlagen, was diese Situation uns bringt. Und ich denke, das ist schon angeklungen, eine der wichtigen Dinge, die sie uns bringt, ist, dass wir eine neue Wertschätzung erfahren für die Dinge, die uns einfach selbstverständlich waren. Für Gottesdiensthandlungen, für die Gemeinschaft untereinander, für irgendwo die, ich drücke das mal aus, mit vielleicht familiärer Atmosphäre. Also, dass wir wirklich die Gemeinde als eine Art Familie doch wahrnehmen, was ja auch so gewollt ist von Gott, dass wir das neu wertschätzen, weil wir jetzt sehen, wie es ist, das nicht zu haben. Ich denke, das ist ein guter Punkt, wo wir weitermachen können, dass wir uns darüber mal ein bisschen unterhalten, was gibt es für Dinge, die diese Situation jetzt positiv bei uns beeinflusst.
Zumindest im sehr eingeschränkten Maße
haben wir es noch. Sagen wir es mal so.
Sehr eingeschränkt, nicht gar nicht.
Ja.
Ja, ich denke, eine Sache, die mir am Herzen liegt, ist zum Beispiel, wo ich auch persönlich hoffe, dass mehr Leute den Wert entdecken in Zukunft, und auch, dass auch quasi der Gemeinde hilft, ist die aus meiner Sicht totale, absolute Tragödie des Ausfalls des Abendmahls. Ja, also ich habe das Abendmahl immer als etwas zutiefst Wichtiges empfunden und eigentlich als ziemlich unterschätzte Gottesdiensthandlung in unseren evangelikalen Kreisen, weil es wird mit einer großen Ernsthaftigkeit behandelt, ja. Aber es ist halt dennoch nur eine weitere Handlung. Und die auch irgendwie nur aus der Sicht des Gedächtnismahls behandelt wird, wenn es angesprochen wird. Und ich glaube, das ist etwas zu wenig. Also ich glaube, da steckt noch deutlich mehr drin. Und ich glaube, vor allem, wenn man sich versucht, ein bisschen die Vogelperspektive einzunehmen und das Abendmahl von oben betrachtet, wie völlig eigentlich irrational das ist, was da passiert. Da glaube ich, ist da so viel drin. Und ich würde mir hoffen, dass die Gemeinde, dass junge Leute, dass Leute mittleren Alters, die nie irgendwie sich Gedanken dazu gemacht haben, warum, wofür wir das machen, beziehungsweise die nie irgendwie daran eine Besonderheit oder Wichtigkeit erkannt haben, dass die, wenn es das erste Mal passiert, nach nachdem wir uns wieder versammeln dürfen, vielleicht, ja, sich fragen, hey, das hat echt gefehlt. Das ist echt was Außergewöhnliches. Es hat, es ist etwas, was wirklich über den Verstand auch hinausgeht, ja. Was nicht, weil Stück Brot und etwas Wein, einfach weil man sich an etwas erinnern soll, das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn man sich an etwas erinnern will, kann man sich Fotos ansehen oder einen Text lesen oder was auch immer, ja. Aber nein, es ist halt eine physische Handlung, die quasi den großen Teil des Körpers auch einnimmt, also den Verdauungsprozess. Und ich würde behaupten, auch der gemeinschaftliche Austausch von eigentlich muss man fast schon sagen Speichel, ja, würde ich behaupten, ist auch, sollte Teil des Gottesdienstes sein. Nee, einfach dadurch, dass man aus einem Kelch trinkt, ich glaube tatsächlich, dass dadurch, dass der Kelch weg ist, hat man auch dem Abendmahl etwas genommen. Weil diese Sterilheit, die ja sicherlich jetzt in der Welt sehr eine enorme Popularität erfährt und sich weiter ausbreiten wird, ist, glaube ich, falsch tatsächlich im Abendmahl. Die hat im Abendmahl nichts verloren.
Ja, aber da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Standpunkte zu diesem.
Das ist wahr, das ist, da gibt es unterschiedliche Standpunkte. Einer davon ist meiner. Ja,
klar. Der ist angeklungen.
Der ist sehr kontra dem Zeitgeist.
Ja, der steht ja ziemlich fast alleine da.
Der steht alleine da, ja. Was mich seltsamerweise sehr komfortabel dastehen lässt,
ja?
Muss ich sagen. Ja, also das ist, jetzt gibt mir irgendwie die Vermutung, dass ich da an irgendwas dran bin.
Ach so, okay.
Also nein, ich denke tatsächlich, dass also dieses gemeinschaftliche Erlebnis des Kelchtrinkens am Abendmahl ist Teil der gemeinschaftlichen Handlung. Ja? Und nicht, hey, die Person neben mir macht einfach gerade genau das Gleiche, ohne dass wir uns aber physisch in irgendeiner Form dabei in die Quere kommen. Da ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied dabei, trink aus dem gleichen Kelch oder trink einfach das gleiche Getränk aus einem anderen Gefäß. Das ist ein großer Unterschied. Ja? Vor allem, wenn man dann noch das Bild des letzten Mahls dazu nimmt, ja, wo halt die 12 zusammensaßen. Ja, ich hoffe, dass die Tiefe dieser Gottesdiensthandlung der Gemeinde als Ganzes mehr bewusst wird und diese ganz wichtige Gottesdiensthandlung so eine Aufwertung erlebt.
Wir sind halt Kinder dieser Zeit und wir haben diese Fähigkeit verloren, dieses Übernatürliche zu tun, zu fühlen, wahrzunehmen. Wir sind so schrecklich rational und materiell, dass wir halt sagen müssen, es ist einfach zur Erinnerung. Aber da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Standpunkte, wie zum Beispiel auch mit dem Kelch. Und Auslegungen werden da bestimmt unterschiedliche Nuancen haben, was das Abendmahl angeht. Das Grundsätzliche ist uns, denke ich, allen klar. Aber wenn man jetzt die Bedeutung ausbreitet, dann gibt es da sicherlich Unterschiede.
Ich sag's mal so, über die Abendmahlsfrage sind die Lutheranischen und die Reformierten unter anderem auseinandergegangen. Mhm. Also das ist schon eine Frage, die hat deutlich Gewicht gehabt in der Kirchengeschichte. Mhm. Und das auch nicht ohne Grund.
Ja. Nicht, dass die nächste Trennung aufgrund des Kelches und der Plastikbecher geschieht.
Und wenn ja, dann bist du schuld.
Ja.
Nein,
dann hätte ich versagt.
So weit wird es nicht
kommen. Dann hätte ich versagt, ja.
Ja, ja, das gemeinsame Beten.
Ja.
Selbst wenn wir es gewohnt sind und die meisten auch machen, dass wir, wenn wir zusammen beten, als Gemeinde die Augen schließen, sind wir trotzdem da. Wir hören die Gebete des anderen und wir beten sie tatsächlich mit. Nicht immer, Also ich bin manchmal auch irgendwo im Tag Träumereien, während wir als Gemeinde stehen und beten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da erwische ich mich dann aber manchmal auch bei und konzentriere mich dann wieder und bete mit. Also das Amen ist auch nicht einfach nur Ritual, sondern es ist eine Bestätigung und ich lasse das Amen auch manchmal ganz bewusst weg. Mhm. Es kann sein, dass ich die Person akustisch nicht verstanden habe. Es kann sein, dass die Person in Sprachen gesprochen hat, die ich nicht verstehe.
Selber schuld.
ich weiß, dass das mein Manko ist und nicht das Manko der Person, die in dieser Sprache gesprochen hat. Das ist mir schon klar. Nein, aber das soll einfach ausdrücken, das Amen ist nicht nur einfach Amen, weil das alle machen, sondern wenn ich es verstanden habe, was die Person gebetet hat, und wenn ich mit dem Großteil einverstanden bin, dann sage ich auch das Amen. Mhm. Und wir werden das vielleicht zu Hause an den Bildschirmen auch sagen, das Amen. Und diese Amen, die werden bei Gott alle zusammenlaufen. Und er kriegt die Verbindung schon hin, zu welchem Gebet das Amen jetzt gesprochen worden ist. Ne? Aber uns fehlt es. Mhm. Das ist auch eine Sache, die du einfach nicht ersetzen
nicht
kannst.
Nicht ersetzen kannst, ja. Alle in die Chatbox. Amen.
Ganz genau. Ja.
Also, ich denke, dass der erste Gebetsaufruf an dem ersten Gottesdienst zahlreiche Beter finden wird, ja, wenn also das erste Mal wieder gebetet wird. Sehr viele, sehr lange beten, das ist auch gut so.
Der ganze erste Gottesdienst wird ein ganz besonderer.
Boah, ja, ja.
Das ist heftig.
Ich möchte jetzt schon mal plädieren, dass es da auch Mittagessen gibt. Ja, das wäre wirklich angemessen.
Also, er wird ja nicht unbedingt heftig, weil da so ein mega außergewöhnliches Programm sein wird, sondern einfach die Tatsache, vielleicht nach 3 Monaten wieder.
Ja. Ja. Enorm lange Zeit.
Also, unter 2-3 Monaten wird es, glaube ich, nicht gehen.
Unter 2 wird es nicht gehen.
Okay. Ich auch. Ist jetzt Prophezeiung.
Ja. Aber ein wiederkehrendes Feature dieser Podcast.
Genau. Prophezeiung, da muss man sich ein bisschen festlegen. Sagen wir, unter 3 Monaten wird es nicht gehen. Ja. Bis auf, man sagt, also wenn es gelockert wird, dass man sagt, okay, eine bestimmte Personenanzahl, dann machen wir die Tür zu. Mhm. Das kann ich mir noch vorstellen, aber sagen wir mal, komplett offener Gottesdienst, wie wir ihn gewohnt sind, nicht unter 3 Monaten. Ja. Und dass der dann einfach wieder stattfindet.
Ja.
Und man sitzt da, man hört den Chor, den man schon seit 30 Jahren gehört hat, und den Moderator und so, das wird alles mega sein.
Ja.
Einfach die Wahrnehmung, das Gefühl dabei.
Wobei das ist, finde ich, aber auch eine sehr gute Sache, dass wir wenigstens unseren eigenen Livestream auf die Beine gestellt haben. Also als Gemeinde.
Ja.
Man tendiert häufig dazu, sich irgendeinen Livestream mal anzuschauen. Ich weiß, wenn wir mal nicht zum Gottesdienst kommen können, aus welchen Gründen auch immer, dann gucken wir uns mal was aus Köln an oder aus Gummersbach oder sonst was. Das sind auch alles sehr gute Gottesdienste. Aber man identifiziert sich nicht mit den Rednern, die dort sind.
Ja, sicher.
Das ist so, und deswegen finde ich das schon mal sehr gut, dass aus unserem Gemeindehaus ausgestrahlt wird und wir die Personen kennen, die dort vorne stehen, die dort reden.
Ja.
Wir wissen, was sie uns mitteilen möchten, wie sie drauf sind, was für einen Hintergrund sie haben. Und das macht einen großen Einfluss auf das Erleben des Gottesdienstes selbst im Wohnzimmer zu Hause.
Ja. Ja, das ist also ein ganz wichtiger Aspekt, absolut, was du sagst, weil das zeigt die Gemeinde, die, wenn man so will, die wie sagt man auf Deutsch, die nach Atem, die lechzen, oder wie sagt man das?
Altdeutsches Wort ist lechzt.
Lechzt, ja, nach Atem quasi, wo, weißt du, wenn du wirst irgendwie niedergedrückt oder sowas und die dürfen nicht, aber okay, wo können wir, was können wir machen? Mhm. Ne? Ja klar, man kann ja sagen, es machen alle gemeint, irgendwie Livestream, guckt euch an, was euch gefällt, aber nein, du machst den einen und Daniel und ich haben ja, als wir unsere kurzen Text geschrieben haben, zu der jetzigen Situation, um den Leuten ein bisschen auch Trost zu geben, und ein bisschen Orientierung, die Leute, die ein bisschen vielleicht verwirrt waren, was die Lage anging, haben auch gezielt geschrieben, dass also der Gottesdienst findet eben in der digitalen Form statt, mit den gewohnten Brüdern, die das Wort verkündigen. Und das ist, wie du sagtest, tatsächlich wichtig. Und das zeigt auch dann der Gemeinde von Seiten der Leitung, von Seiten auch der Prediger, dass hey, hier ist Leben und wir nutzen wirklich jede Möglichkeit, auch um weiter den Dienst zu machen. Und ganz nebenbei gesprochen auch so Leute wie dein Vater, ja, die sonst vielleicht jetzt, weil er einfach einen Dienst hat, der tatsächlich physisches Dasein erfordert, jetzt trotzdem Teil des Dienstes ist im Rahmen der Produktion, sag ich mal, ja.
Weil man sieht jetzt, Gott hat die Situation nicht überrascht, weil der hat vorher schon für die Cracks gesorgt, die innerhalb von kürzester Zeit die ganze Livestream-Technik hier aufstellten. Ja. Mhm. Ne, die waren ja auch nicht, konnten ja nicht, das war ja kein Projekt von Monaten.
Nee, das war so.
Hau ruck, ja. Und ja. Die Jungs sind da, die konnten das. Mhm. Unter anderem dein Vater steht hinter der Kamera.
Ja, genau.
Kameramann. Ja. Super Sache.
Ja. Was ich krass finde, ist, was ich dann auch gehört habe, entsprechend von Leuten, die schon länger nicht beim Gottesdienst waren, vorher, aus Gründen hauptsächlich, aus Krankheitsgründen hauptsächlich, die einfach nicht zum Gottesdienst kommen konnten und die plötzlich zum ersten Mal nach teilweise Jahren den Gottesdienst erleben durften. Was das für einen Effekt gehabt haben muss. Ja. Also ich habe es mir sagen lassen, aber ich denke nicht, dass man das nachvollziehen kann, wenn man nicht selber dabei gewesen ist.
Das ist einer der Hauptgründe, warum wir hoffentlich, und ich gehe davon aus, auch in Zukunft streamen werden. Mhm. Selbst wenn wir normal unsere Gottesdienste feiern können, dass wir natürlich nicht in der Form wie jetzt, weil jetzt ist ja alles von der Bühne weg und so
weiter. Wir haben jetzt 100 Sitzplätze weniger, weil hier eine TV-Produktion parallel stattfindet.
Weil wir müssen das Set irgendwo aufbauen. Ja. Nein, also da sind wir lange nicht die erste Gemeinde, die das grundsätzlich macht. Ja. Und ich denke schon, dass wir das in Zukunft für die Leute in einem geschlossenen, mit Zugangsdaten hinterlegten Raum und so weiter.
Ja,
also jetzt nicht auf YouTube.
Ja, ich habe darüber auch mit Leuten geredet und klar, einige haben dann diese Impulse, die sagen, super, ja, machen wir Livestream. Und da dachte ich mir, das ist jetzt die Frage, ja, ob das so sinnvoll ist. Ich habe so eine Idee gehabt, klar, dass man das den dauerhaft Kranken zur Verfügung stellt, ist geschenkt. Das ist völlig klar. Also für die ist das auch da. Aber es ist ja völlig klar, jede Woche ist auch irgendjemand einmal krank, ja, und dann kann er am Sonntag nicht. Es ist ja kein Problem zu sagen, okay, Person XY hat den Link. Ja, da muss halt Person XY anschreiben. Ja, das ist dann vielleicht nicht überrasch, ja, wo man sagt, der gibt eh allen alles. Ja, dann ist es irgendwie eine Person, von der man vielleicht so ein bisschen, fragt, ja. Also, ich meine, das ist nicht ganz so ernst, aber.
Also, mit Attest wird's ja auch gehen. Ja, genau. Also, man muss dann schon am Freitag zum Arzt gehen, oder?
Das muss man aber,
Notaufnahme?
Man muss im Ganzen das selber formulieren und muss es dann mit seinem eigenen Blut unterschreiben.
Per WhatsApp.
aber dass man zum Beispiel eine Person hat und man muss die Person anschreiben und bitten, dass sie einem den Link schickt.
Ja.
So, man kann ja sagen, okay.
Oder nicht unbedingt den Link vielleicht, sondern die PIN oder so.
Weil, ich meine, das klingt vielleicht simpel, aber ich meine, dieser eine Schritt zu sagen, ich bleib heute im Bett und schreib den einfach an, das macht schon ein schlechtes Gewissen.
Ja.
Ja, aber zu sagen, wir sind live auf YouTube und dann mache ich's halt hier im Bett und läuft. Da gibt's sicherlich Mittel, die man einsetzen kann und das trotzdem auch Leuten, die mal einmal krank sind und so, oder zu Hause mit dem Kind sitzen, ne, also neugeboren ist auch so eine Sache, also wenn man vor die erste Woche zu Hause ist, geht man als Frau auch nicht unbedingt direkt am Sonntag hin. So.
Ja. Aber was das Stream in Zukunft angeht, das wird tatsächlich eine interessante Frage sein. Ich habe gehört und ich weiß noch nicht wer, deswegen kann ich es einfach mal so in den Raum schmeißen, dass es auch Männer gibt, die sagen, die wollen nicht predigen, solange gestreamt wird. Was ich auch auf einer Seite verstehen kann, weil wir besprechen ja auch hier dieses physische Zusammensein, die Menschen sehen dich, diese Energie, die spürt ja auch das Publikum, ne, wie wir die ja merken oder ernennen. Und wenn du da mal etwas Falsches sagst, die Menschen kennen dich, ja, und das ist okay, das passiert. Aber wenn du das machst und dieser Livestream, der sollte irgendwie es sei denn, wird durch eine PIN geschützt, aber richtig veröffentlicht werden, dann hast du eine ganz andere Verantwortung.
Mhm.
Weil wenn immer mehr Leute dazuschalten und du formulierst etwas anders, etwas, was bei uns völlig normal ist in der Formulierung, aber sehr missverständlich sein kann, wissen alle hier, was du gemeint hast und wie du das gemeint hast, aber im großen, weiten Netz, ja, da wirst du wahrscheinlich zerrissen werden dann für solche Aussagen.
Wie viel Zeit haben wir darüber zu diskutieren?
Nein.
What? Ich verstehe gar nichts.
Nein, aber das saugt er sich nicht aus den Fingern. Das
nein,
ist, das genau. Ist schon so, dass.
Nee.
Das ist nicht so. Aber der große Unterschied ist schon, auf der Gemeinde-Homepage in einem geschützten Mitgliederbereich für die und die Leute, dass die sich das angucken können.
Das sage ich ja.
Anstatt,
solange das geschützt ist, wird das wahrscheinlich noch was anderes sein.
Ja.
Und ich weiß auch nicht, wer da gesagt hat, der will so lange nicht predigen, solange das.
Ja, aber okay, trotzdem, ich bohre jetzt nach.
Ja,
mir ist das auch egal. Wenn man predigt, dann muss man predigen. Da muss man Dinge offen und klar sagen. Ich verstehe, wenn die Person, die das gesagt hat, keine Ahnung, politische Verantwortungsträger ist oder so. Dann verstehe ich das. Ich vermute, es ist kein politischer Verantwortungsträger.
Ja? Warte kurz.
Nein.
Wovor hast du Angst? Ich meine, ich habe mir diese Gedanken auch mal gemacht. Und dann dachte ich mir, meine Mutter, Mama, hallo, die sagt mir auch, dass ich aufpassen soll, was ich hier sage. Ja, in diesem Kreis, weil das ist ja auch veröffentlicht.
Weil das ist deine Mutter und die hat dich lieb.
Und ich habe mich auch schon ein paar Mal zurückgehalten.
Ja.
Als ich über Personen geredet habe. Ja, über öffentliche Personen, über Politiker und alles.
Das hältst du auf Dauer nicht
aus. Und das halte ich auch auf Dauer nicht aus. Nee. Das weiß auch jeder.
Ja.
Ja. Aber ich sage mir dann auch immer, who cares? So what? Also der Punkt ist halt der, es ist das eine, wenn du was Dummes sagst. Dann kann man am Ende sagen, und dann Nachteile erlebst davon, weil es irgendwo hingehört und du leidest dann irgendwann, weil du irgendwas verlierst. Aber ganz ehrlich, ich werde mein Leben lang gut schlafen, wenn jemand mich benachteiligt für eine Wahrheit, die ich sage. Ich würde jetzt so gerne gerade ein Beispiel bringen, aber ich werde nicht machen.
Ich glaube und schätze, dass es gar nicht darum geht, dass Wahrheiten aus der Bibel predigst.
Ja.
Ich schätze eher, dass es damit zusammenhängt, dass wir aus einem russlandsdeutschen Kontext kommen und einen bestimmten Sprachgebrauch haben. Wenn jemand da vorne steht, der etwas älter ist, sich nicht sehr wohl artikulieren kann und so weiter, und der sagt dann einfach aus dem Kontext gerissen, die Frau muss sich dem Mann unterordnen.
So. Das sagen alle. Also ich sag das nicht, ich finde dieses Wort unterordnen, finde ich missverständlich hoch drei.
Eben.
Ganz ehrlich, ich finde es missverständlich.
Und gerade sowas, wie will er das anders formulieren? Er kann es nicht, vom Wortschatz her.
Ja.
Na, aber hier in diesem geschützten Gottesdienst wissen die Menschen, was er meint.
Ja, das ist unser Slang.
Ja, aber weißt du, das ist ein Missverständnis des Gottesdienstes, weil der Gottesdienst ist im eigentlichen Sinne nie
exklusiv.
Nie exklusiv, weil da braucht ja nur eine Person sitzen, die der gar nicht sieht in der Menge.
Und da sitzt hoffentlich nicht nur eine Person.
aber es braucht nur eine da sitzen.
Ja, ja. Ne? Dann ist die Situation schon völlig anders.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem denke ich, dass es daher rührt. Ich gebe dir vollkommen recht. Man sollte nicht die Meinung haben, ich predige das hier, wo die Menschen mich kennen, da kann ich Christ sein. Ne?
Ja, ja.
Hauptsache die Arbeitskollegen erfahren das nicht
und
keine Ahnung wer. Ne? Das auf gar keinen Fall. Und ich denke aber nicht, dass es darum geht.
Ja.
Ich schätze tatsächlich, dass es um solche sprachliche Barrieren geht.
Ja, nee, das ist schon eine Diskussion, die man auch führen muss, auch unter Predigern, weil, sorry guys, also man muss schon sagen, was ist. Und man muss vor allem es auch sagen, was man, also wir sagen immer, wir predigen das Wort und so weiter, ja, wir predigen es trotzdem als Menschen. Das heißt, wir zu einem gewissen Grad kommen wir nicht über das hinaus, was wir glauben, was wahr ist. Das heißt, ich sage das, von dem ich glaube, dass es wahr ist. So, ich lege aus, wie ich glaube, dass es richtig ist und so weiter und so fort. So, und man sollte sich, also ich bin ein riesen Unterstützer von recht viel Gedanken machen um Formulierungen. Ich mache das persönlich selber sehr viel. weil bestimmte Dinge, die man klar sagen will, da muss man sich vorher Gedanken machen, wie man sie sagt. Man muss den Satz klar für sich im Kopf formulieren und den dann auch klar sagen. Ja, und das machen leider auch nicht alle. Ja, aber der Rest, ja, von dem sollte man sich nicht fürchten. Aber das ist eine, ja, man sieht es, eine neue Herausforderung auf einmal. Ja, die Technik, über die wir hier reden, ist ja nichts Neues. Aber jetzt sind das ganze Land und auch die ganze Welt da und denkt, ja gut, jetzt hier filmen wir alle, wir machen Livestreams und in irgendeiner Form wird das in der Zukunft auch nicht erklären. Aber wie gesagt, die Technik ist nicht neu. Jetzt ist man gezwungen, die einzusetzen und die wird in Zukunft jetzt dann aber auch bei vielen Gemeinden bleiben. Mhm. Weil viele, sicherlich haben viele Gemeinden auch investiert, ja, in Technik und die ist jetzt auf einmal da. Mhm.
Die Gefahr, die wir halt auch nicht aus den Augen lassen dürfen, ist, wir dürfen uns nicht dran gewöhnen.
Ja.
Vieles über Livestream zu machen. Wir haben ja vorhin gesprochen über den Wert des physischen Zusammenseins in einem Raum. Gleichzeitig.
Ja.
Und man kann sich schon dran gewöhnen, mache ich mir einen Livestream an, dann habe ich meine Gemeinschaft mit der Gemeinde gehabt, ne? Wir müssen wieder dahin zurück und den Livestream, ich nehme den Begriff Livestream jetzt mal als Oberbegriff für alles Digitale,
mhm,
das nur für das benutzen, wo es halt nicht anders geht.
Mhm.
Und im Moment geht es nicht anders.
Ja. Wobei ich natürlich sehr hoffe, dass man gerade aus dieser Situation lernt, dass ein Livestream eben nicht reicht. Dass die Menschen das von sich aus sehen. Bei mir geht es so. Also wenn das mal ein Gottesdienst war, der im Livestream war, also da hatte ich keine Probleme mit.
Mhm.
Mir war das relativ egal dann. Also man hat das genießen können, man hat das Wort aufnehmen können, man hat einen gesegneten Start in den Tag. Das war alles super. Aber wenn das Woche um Woche kommt, da merke ich persönlich, ein Livestream würde mir überhaupt nicht ausreichen. Also jeden Sonntag im Livestream einen Gottesdienst zu verfolgen, da möchte ich schon viel lieber hier hinkommen.
Ja,
das stimmt.
Ja.
Vielleicht.
Und noch schlimmer ist es ja, gar nicht mitmachen zu können.
Ja.
Mhm.
Gerade jetzt mit Kontaktverbot und so ist es ja sehr begrenzt an, was sie hier auch an Personal am Set auffahren. Ne?
Mhm.
Aber so ein Gottesdienst, der stattfindet, so in echt, in 3D, da kannst du ja auch, da finden ja auch spontane Sachen statt.
Mhm.
Weil einfach irgendwas gerade ist. Jemand geht nach vorne und erzählt gerade mal was, weil das gerade auch im Herzen hat. Beim Livestream ist es entweder steht's im Plan oder nicht.
Mhm.
Ja.
So, das würde auch fehlen.
Ja, ja, es ist ja jetzt so, wo das Osterfest bevorsteht, auf eine ziemlich dramatische Art und Weise steht es bevor, und zwar fragen sich, glaube ich, sehr viele, was wird überhaupt aus dem Osterfest, wenn man kein Ostergottesdienst hat. Ja, also man könnte jetzt, wenn man das Weihnachtsfest als Parallele nimmt, das Weihnachtsfest besteht ja aus, wenn man jemand ist, der Christ ist, wenn man zur Kirche geht, wenn man Mitglied einer Gemeinde ist, dann ist der Gottesdienst ein ganz wichtiger Teil davon, aber dann ist vor allem natürlich auch die Weihnachtsfeier, die man mit der Familie zusammen hat in den Weihnachtstagen, der ganz, ganz wichtige Bestandteil davon, und die Gemeinschaft und dann zwischen den Tagen, und ne, wir brauchen über das Ganze nicht reden. An Ostern ist das alles ein bisschen anders, ja, weil es natürlich nicht diese riesen Familienfeier ist, die man vielleicht unbedingt hat in irgendeiner Form. Aber dennoch Gottesdienst und Osterstimmung und Osterfest sind verknüpft, aber vielleicht ist auf diese Art und Weise der Ostergottesdienst ja umso wichtiger, weil eben diese Feier, die dann Weihnachten vielleicht so ein bisschen damit konkurriert, wenn man das so ausdrücken will, da in der Form nicht da ist. Habt ihr euch da schon irgendwie Gedanken gemacht dazu, wie Ostern jetzt eigentlich in den kommenden Tagen aussehen soll?
Na, es wird die Gottesdienste zwar geben, aber in dieser abgespeckten Form, wie wir sie gerade erklärt haben.
Mhm.
Es wird Informationen geben, es wird Musik geben.
Es wird mehr Beteiligung geben, schon, als bei den bisherigen Livestream-Gottesdiensten.
Ja.
Dadurch, dass man auch teilweise extra jetzt schon Sachen vorher aufnimmt und vorbereitet, um den Ostergottesdienst dann doch nochmal besonderer zu machen. Also das wird auf jeden Fall der Fall sein. Es wird schon ein bisschen außergewöhnlicher sein als jeder reguläre Livestream. Aber letztlich...
Und Ostern ist Ostern, das Thema bleibt.
Ja.
Das Thema, das Gewicht und das Weitreichende bleibt. Aber der ganze Rahmen, den wir gewohnt sind, den werden wir irgendwie anders gestalten müssen.
Ja, wir nehmen das Beispiel an Ostern, wo es dann am Sonntag heißt, der Herr ist auferstanden. Wahrhaftig auferstanden, wie willst du das eigentlich sagen? Also, willst du das, du kannst Leute anrufen, natürlich, aber im Rahmen einer Gemeinde spielt sich das vor dem Gottesdienst ab. Spielt sich nach dem Gottesdienst ab. Also es ist auch wieder Teil dieses gemeinschaftlichen Erlebnisses.
Ja. Aber ich denke, das wird passieren, und zwar so wie mit dem Amen. Also ich weiß nicht am Sonntag, wer dran ist, ob Peter Gunnert zum Beispiel dran ist, und der wird es in der Moderation sagen, und die Leute werden zu Hause sagen, wahrhaftig
aufgestanden. Ja, wahrscheinlich.
Nur gegenseitig wird man sich nicht hören. Ja. Davon kommen wir nicht weg, von diesem.
Nee,
wir sind nicht zusammen.
Dadurch geht schon eine ganze Menge verloren.
Jede Menge.
Ja, auch morgens Abend, ihr habt es ja schon angesprochen.
Ja, genau. Ne?
Ich weiß noch gar nicht, wie es vom Gefühl her sein wird, ja. Morgen Abend den Gottesdienst im Livestream zu sehen, dann ohne Abendmahl und dann eben in den Karfreitag zu gehen. Ne? So. Ja. Und dann der Karfreitag, der klassische Fastentag, wo man sich dann eben diese Gedanken macht. Ich bin echt gespannt, wie man das gefühlsmäßig erleben wird, ne? Weil durch die Zusammenkünfte kriegt man schon ein ganz anderes Gefühl und geht mit einem ganz anderen Gefühl nach Hause.
Ja.
Und ja, starten.
Ja, und dann kommt ja auch noch dazu, dass wir dann zum Beispiel mit der Jugend dann auch die Zeit immer an Karfreitagabend genutzt haben, um das dann auch noch deutlicher einwirken zu lassen, das ganze Thema.
Wie steht ihr denn zu Abendmahl nehmen im kleinen Kreis?
Boah,
voll überraschend die Frage, ne? Aber ich,
was meinst du mit kleinen
Kreis? Zum Beispiel mein Kollege, der hat eine größere Familie, ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Kinder, und die sind ja genauso von der Situation betroffen, und die haben als Familie Abendmahl gefeiert.
Mhm.
Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie alt seine Kinder alle sind, sind die alle Christen, sind die alle in der Gemeinde, das kann ich alles nicht sagen. Ich weiß nur, er hat mir erzählt, die haben als Familie Abendmahl gefeiert. Und da ist ja grundsätzlich auf den ersten Blick erstmal kein Problem dran. Nur, dass es bei uns noch nie nötig war, weil wir als Gemeinde immer einmal im Monat Abendmahl gefeiert haben.
Jein, was es bei uns auch gibt, was man natürlich so als kerngesunder junger Mensch nicht unbedingt mitbekommt, Abendmahl für Kranke.
Da
fahren dann extra
die Diakone.
Extra
Diakone. Genau,
die fahren dann auch dahin zu den kranken Geschwistern, die nicht kommen können, und geben das dann auch so. In dem Sinne gibt es das. Die Frage ist da ein bisschen nach dem Verständnis, wie weit quasi man das koppelt an einen Verantwortungsträger in der Gemeinde, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf, an einen Amtsträger in der Gemeinde. Weil an sich, wenn man jetzt in die Apostelgeschichte schaut, dann meine ich, da steht es eigentlich relativ unmissverständlich, glaube ich, dass die in den Häusern das so sich getroffen haben, Gemeinschaft gehabt haben und gemeinsam was gefeiert haben. Und die Frage ist eben nach dem Verständnis von, braucht es dazu jemanden, der ordiniert ist, der ein Diakon ist, der ein Ältester ist, um das anzuleiten oder eben nicht. In unserer Tradition ist das auf jeden Fall noch sehr tief drin, dass das dazugehört, dass das nicht voneinander abzutrennen ist, und deshalb tut man sich bei uns auch sehr schwer, das irgendwie anders zu regeln.
Und das ist ja grundsätzlich auch okay. Und das hat ja auch funktioniert, aber wir befinden uns in einer Situation, wo man sagt, wenn wir jetzt von den 3 Monaten sprechen, die wir vorhin prophezeit haben, wollen wir denn so lange keine Abendmahl nehmen?
Mhm.
Keine Abendmahl feiern?
Ja.
Vielleicht müssen wir an irgendeinem Punkt als Gemeinde darüber reden, was für Empfehlungen man den Leuten dann ausspricht.
Ja, ich meine, du kommst ja jetzt, wenn du dich an die Regeln halten möchtest, kommst du nicht darüber hinaus, als das innerhalb deines Haushalts zu machen.
Ja, genau.
Hauspriester?
Ja, klar. Eben. Also,
wobei in NRW laut meinen Recherchen aus dem Besuche sind nicht verboten.
Ja, das ist also alles so umstritten, sagen wir.
Ja, genau, aber du darfst keine Feiern machen?
Genau,
du darfst feiern.
Da haben wir so. Ich glaube nicht, dass da jemand sehen oder denken würde, das ist die klassische Feier, worum es sonst so geht.
Nee, wir sind ja hier nicht im Korinth.
Ja, müsste man tatsächlich ausrecherchieren, mit den Behörden in Kontakt sein, ob sowas tatsächlich möglich wäre, dass Diakone zu den Familien fahren eben und dort dann das Abendmahl zusammen einnehmen. Ja. Aber ich bin mir sicher.
Ja, vor allem. Ja, aber hier ist ja schon wieder die grundsätzliche Frage, ob es dann ausschließlich und ohne Ausnahme Diakone sein müssen.
Ja.
Ich kann jetzt nicht sagen, was muss und was nicht muss. Ja, dazu ist das viel zu spontan, aber ich gehe ganz stark davon aus, aufgrund unserer Prägung, dass zunächst die Lösung so gesucht werden wird.
Ja.
Da gehe ich auch von. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ist auch völlig in Ordnung, weil es wahrscheinlich machbar sein wird.
Ja, wahrscheinlich.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich in Zukunft die Frage noch stellen würde.
Ja, aber das ist dann halt eine theologische Frage, die sich dann auch entsprechend, die dann durchgedacht werden muss.
Ja, klar. Hatten wir noch so nicht den Anlass
gehabt. Genau, es gab einfach noch nicht so richtig den Anlass, darüber nachzudenken.
Ja, das ist dann ein Kapitel in dem Buch Katastrophenplan der Gemeinde XY für den Fall und so weiter.
Die Gemeinde im Untergrund,
Underground. Ja, genau, falls hier die nächste Pandemie ausspricht, dann hat man ein Protokoll, nach dem man verfahren kann. Und dann sind folgende Dinge irgendwie erlaubt und nicht erlaubt. Und
theologisch. Nicht nur Pandemie. Wenn wir jetzt bald alle so eine App kriegen, womit sie uns tracken, und dann ist später sind wir als Christen, sind wir noch Fundamentalisten, radikale Fundamentalisten, und dann werden wir noch verboten als Gemeinde und so weiter.
Ja, aber du weißt, wie man eine App löscht, ne?
Ja. Aber dann haben wir vielleicht Handys, wo du das nicht selber machen kannst.
Ja.
Whatever.
Ja, es stellen sich also eine Vielzahl von Fragen, und die ein Großteil wird vielleicht auch gar nicht beantwortet werden, sondern man wird dann Umgang finden und vielleicht erst im Nachgang tatsächlich darüber diskutieren, wie zum Beispiel über die Abendmahlfrage, die ja in der Tat, also mal jetzt beiseite, man für die Zukunft mal darüber reden kann, was ist, wenn solche Zeiten mal anbrechen, und wie stehen wir theologisch dazu in unserer Glaubenstradition.
Mhm.
Die Situation, die wir im Moment haben, die hindert ja auch ganz viele andere Dienste daran, dass sie getan werden, die wir normalerweise haben.
Ja.
Die ganze Kinderarbeit kann nicht stattfinden.
Die Arbeit mit Kindern. Arbeit mit Kindern, um das mal so auszudrücken.
Ja, die ganze Kinder.
Das ist immer wieder beim Slang. Ich wurde mal irgendwann darauf hingewiesen.
Wie, ihr habt Kinderarbeit? ja, das ist richtig.
Ja.
Die Arbeit unter Kindern, mit Kindern.
Ja, wie auch immer.
Findet nicht statt. Wie macht ihr es in der Jugend? Mit der Jugend?
Livestream.
Innovativ. Aber dann einmal Freitagabends und dann mit welchen Elementen?
Eine Botschaft. Genau, das war es eigentlich. Wir versuchen noch in irgendeiner Form immer wieder in der Jugendgruppe etwas zu beleben, mal was reinzuposten oder anzustoßen, was gepostet wird. Aber genau, momentan beschränkt es sich dann auf die Botschaft am Freitag, 20 bis 30 Minuten über Livestream.
Mhm. Ja, das ist für diejenigen, die wirklich sich auf diese Dienste konzentrieren, die Arbeit mit also Teenagern, mit Kindern, für die ist das natürlich ziemlich frustrierend gerade, weil die über das Schreiben am Handy oder
telefonieren
nicht groß hinauskommen. Ne? Das ist halt wirklich schade. Aber es ist so, wie es ist. Und da drum und weg. Und das wird auch eine spannende Frage sein, wie ist es, wenn die Schulen vielleicht doch noch länger zu haben, wovon ich persönlich, muss ich an der Stelle sagen, mal aus, nicht unbedingt ausgehe, aber mir eigentlich wünschen würde, weil ich finde diese ganze Diskussion, wir sollen die Schulen bald schnell wieder öffnen, finde ich grotesk und absurd. Und unsere Schulministerin hier in NRW ist ganz im Gegensatz zu unserem Ministerpräsidenten und unserem Gesundheitsminister wirklich eine sehr traurige Figur und die also furchtbar, was an Botschaften in den letzten Wochen kam, auch für die Abiturienten, finde ich ja alles ziemlich schlecht, muss ich sagen.
Und Igor hält sich gerade noch zurück, sehe ich gerade.
Ja, aber ich muss wirklich sagen, ich habe auch die letzten Male auch schon gesagt, sage ich auch gerne nochmal, politische Führung in Deutschland ist weitestgehend hervorragend, ja. Und in NRW auch bin ich sehr, sehr glücklich und froh drüber. Aber das Kultusministerium und die zuständige Ministerin ist ein Trauerspiel. Ja? Um nicht zu sagen, ein völliges Desaster.
Hast du nicht gesagt.
Das hab ich schon gesagt. Ja. Das sind alles schwierige Fragen für die Gemeinde, aber ich finde, also das, was Mike vorhin nochmal gesagt hat, ne, die eigene Gemeinde macht den Livestream, das zeigt, die Gemeinde lebt. Und ich glaube, das ist für uns persönlich, das ist das ein schönes Zeichen. Ich merke, dass die Leute, die man so bei sich im Kontakt hat, von den Nachbargemeinden, ja, die machen auch ihren Livestream, da ist also zum Beispiel Bernberg, da habe ich vom Pastor den Kontakt und ich sehe immer wieder, wie die ihre Livestreams posten und was bei denen so auf dem YouTube-Channel ist, finde ich wunderbar, oder auf der Homepage ist. Und man sieht, die Gemeinden leben, die Leute sind sehr innovativ und kreativ und das ist ein sehr gutes Zeichen. Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen.
Wir sind jetzt in der dritten Woche. In der vierten schon mit der
ganzen Woche. Also das wird der vierte Sonntag sein.
Da ist die Wahrnehmung auch unterschiedlich, aber die ersten zwei Wochen, wo man dann seinen Google-Kalender aufgemacht hat und drin gestanden hat, alle Gemeindeveranstaltungen abgesagt, ne? Und das über die nächsten, wenn man gescrollt hat, so. So, das war das Erste, dann private, also ich sehe den Gemeindekalender, ich sehe den Kalender meiner Frau, ich sehe meinen eigenen Kalender, Youth-House-Kalender. Da mache ich das Ding irgendwann auf und das ist so gut wie leer. Und das war relativ am Anfang so, ne? Weil wir dann auch die privaten Sachen, wo wir nicht hin konnten und so weiter. Auf einmal hatte man keine Termine mehr. Von jetzt auf gleich. Und irgendwie fanden wir das ganz toll. So meine Frau nicht. Ja gut, da wird das ist bei jedem unterschiedlich, ja, je nachdem, in was für eine Situation er gewesen ist, wie sehr er eingespannt ist, wie sehr er außerhalb der Gemeinde Dinge getan hat oder so. Aber einfach mal diesen Anker geworfen und auf einmal alles findet nicht statt.
Ja.
Das war sehr interessant. Ich möchte das nicht die nächsten Monate haben, aber so für die ersten 1, 2, 3 Wochen, ich fand das klasse. Also die ersten 2 Wochen, wie war das? Also Daniel nickt, der sagt gerade nichts, aber der nickt so.
Ich meine, gut, man hat sich schnell Möglichkeiten zum Eingespanntwerden gefunden.
Ja, diese Woche war wieder voll. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber die ersten 2, die waren so.
Ja.
Weil die Gemeinde selber auch noch nicht wusste, was machen wir jetzt genau. Ne? Einiges musste aufgebaut werden und so weiter und so lange.
Ja.
War erstmal nichts.
Mhm.
Ist ja im privaten Bereich auch so.
Ja,
ich persönlich, ich verfolge die internationale Lage viel zu stark und intensiv. Und mein Kopf ist zu voll mit diesen Dingen. Und deswegen habe ich das nie irgendwie als Genuss wahrgenommen, das Ganze. Nee. Sondern das ist einfach das Desaster, was es ist. Und
Politik ist ja auch schon dein Laster, seitdem du 3 bist, hast du letztes Mal.
Ja, und ich möchte mich noch ein bisschen korrigieren.
Okay.
Denn 3 ist doch was früh, ne? Also das ist auch nicht normal.
Meine Fantasie hat auch nicht ausgereicht, mir auszumalen, in welcher Form das stattgefunden haben muss.
Ja. Also 3 ist ja auch, das ist auch nicht normal, das ist ja vielleicht krank. Denn die Sendung, die ich meinte, ja, kann auch jeder übrigens nachgucken, wurde von Wladislaw Listjew geleitet. Час пик heißt sowas wie Rush Hour. War so eine erste, die allererste Politshow eigentlich in der nachsowjetischen Zeit. Und ich habe nämlich das nachgeschaut, wann die denn angefangen hat. Die lief nicht lange, weil dieser Wladislaw Listjew wurde 1995 in seiner vor seiner Wohnung ermordet. Ja, Mord ist bis heute nicht aufgeklärt. War ein sehr, sehr prominenter Moderator damals. Und diese Sendung, die begann erst in dem Jahr, in dem ich, also die begann vor meinem 6. Geburtstag. Mhm. Das heißt, ich habe tatsächlich nachvollziehbar, ja, habe ich also mit 5 angefangen.
Ja, okay, geschätzt. Das geht ja dann noch.
Das ist ja, das kommt ja dann eigentlich den normalsterblichen Menschen näher, oder? 3 war, ich verstehe, 3 ist schwer verständlich, aber
ich hab's nicht.
Es war tatsächlich 5, weil das war im Jahr 1994, wo die dann losging, und ich habe das nie von Anfang an verfolgt, jeden Abend um 6, glaube ich, oder sowas. Habe wahrscheinlich nicht viel verstanden, aber ich fand es faszinierend.
Also Warnung an alle Zuhörer, wenn ihr euch exzessiv mit Politik beschäftigt, könnt ihr keine Ruhe genießen.
Ja, also es ist absolut nichts, es ist überhaupt kein nichts, was man sich vornehmen sollte für sein Leben. Und hat auch, nichts mit Freude zu tun. Aber also gewissermaßen, wenn der US-Präsident Donald Trump ist, dann hat man sehr viel mehr Freude als andere Leute.
Da kommt ein bisschen mehr Farbe ins Spiel.
Wie viel den Leuten entgeht, die das nicht verstehen, das Phänomen, das kann ich gar nicht in Worten ausdrücken. Aber das ist, muss man sagen, ein absoluter Black Swan, ein schwarzer Schwan, das kommt auch nie wieder. Ja, das ist einfach nur so ein Geschenk quasi. Verstehen ist immer hilfreich, aber der Weg dahin ist hart. Genau. Aber nee, ich beobachte das bei meinen Freunden und bei all den Leuten um mich herum. Und dann merke ich, ja, scheint für die Leute ganz toll zu sein. Mit hier terminfrei und so.
Ja, klar. Erstmal 3 Bücher bestellt, gewartet, bis die ankommen. Alle 3 gleichzeitig angefangen.
Ja, ja, nee, also das ist.
Ich meine, der Garten muss auch noch gemacht werden, aber man muss schon.
Ja. Irgendwann wird sich das Rad weiterdrehen müssen. Das ist ja das, was alle irgendwie wissen. Jetzt auch in der Gemeinde, wir haben darüber geredet, irgendwann kommt der erste Gottesdienst, aber irgendwann auch in unserem Leben selbst fängt das Ganze hier wieder an. Wie, weiß keiner, wissen wir alle nicht. Wir wissen nicht, ob in 2 Wochen oder deutlich später. Und wir wissen auch nicht, ob sich das Spielchen vielleicht nochmal wiederholt.
Ja.
Wir wissen alle gar nichts, und wir wissen das spätestens, nachdem wir vor 6 Wochen da gesessen haben, und Daniel hatte noch vor 7 Wochen, glaube ich, ungefähr, hast du noch gepredigt, ne? Ich habe auf dem vorvorletzten Gottesdienst gepredigt, und ich habe dann nicht geahnt, dass wir 3 Wochen später, 2 Wochen später, nur noch digital zuschauen werden. Also wir müssen alle begreifen, dass wir keine Ahnung haben, was passiert. Ja, das ist einfach
das so. Ist es.
Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Lehre für die Welt, aber eine gute Lehre auch für uns als Gemeinde und als Christen. Aber es ist schön zu sehen, dass wir offensichtlich als Gemeinde hier vor Ort und auch viele Gemeinden um uns herum und in Deutschland offensichtlich auch versuchen, das Beste rauszuholen aus der jetzigen Situation. Und das ist doch einiges.
Ich denke, das gelingt auch ganz gut zurzeit.
Ja. Das würde ich auch sagen. Dann werden wir an dieser Stelle diese Episode beenden. Hoffentlich werdet ihr, liebe Zuhörer, einiges mitnehmen können, mit euch mit einigen Gedanken identifizieren. Wir werden in naher Zukunft auch uns mal eine eigene E-Mail-Adresse zulegen, damit wir Feedback erhalten, weil ich würde gerne von Leuten hören, die vielleicht jetzt nicht direkt in unserer unmittelbaren Nähe sind und unsere WhatsApp-Kontakte haben, sondern uns irgendwie über E-Mail-Feedback schicken wollen. Und sonst, wie gesagt, Verzeihung für den etwas schlechteren Sound im Vergleich zum letzten Mal. Wir werden zur bereits erlangten Soundqualität zurückkommen und immer an uns arbeiten. Aber an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.